weiß nicht, könnt ihr euch noch an meine letzte Predigt erinnern? Müsst nichts sagen. Ich kann es sehr wohl, weil ich bin nämlich nicht fertig geworden. Und dann würde ich ja am liebsten da weitermachen, wo ich stehen geblieben bin und keine lange Wiederholung machen. Aber vielleicht ist es doch noch gut, euch an diese beiden Bilder zu erinnern. Also wir sind bei der Geschichte vom verlorenen Sohn, die da hier so an der Leinwand hing von Rembrandt, wie er zwei Bilder gemalt hat von dem verlorenen Sohn. Eins, so wie wir es normalerweise kennen. Und eins, wie wir merken, okay, vielleicht ist der verlorene Sohn, der wirklich verlorene Sohn, ja der andere in der Geschichte, der zweite, nämlich der ältere. Der kam mir als der wirklich, als der richtig verlorene, der dauerhaft verlorene vor. Und jetzt möchte ich diese Geschichte euch nochmal vorlesen, aber gar nicht über den verlorenen Sohn sprechen. Also weder über den einen noch über den anderen. Und für wen das jetzt keinen Sinn macht, warum liest man eine Geschichte vor und will doch nicht darüber reden, sage ich euch, ich möchte schon darüber reden, aber ich möchte euch eine andere Perspektive vermitteln. Es gibt zwei verlorene Söhne, einen gefundenen, einen dauerhaft verlorenen und es gibt noch eine dritte Person. Und diese dritte Person, und das ist eigentlich so die Überschrift, wenn man das mal so nennen möchte, heißt für mich der liebende Vater. Weil aus dieser Perspektive habe ich das letzte Mal nicht betrachtet und ich glaube, das ist auch noch wert, da so gut 30 Minuten drüber nachzudenken. Ich lese es euch nochmal vor, steht in Lukas 15, die Verse 11 bis zum Schluss. Schluss ist, ja, bis Schluss ist halt 32. Lukas 15. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, um Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Und ich will mich aufmachen zu meinem Vater, gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinem Knechten und zu Knechten, Doppelpunkt, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er beantwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Gut mit Huren verschwendet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Kennt ihr solche Väter? Habt ihr solche Väter? Ich Ich bin mal wieder in der schlechten Situation, das nicht so wirklich beurteilen zu können, weil mein Vater gestorben ist, als ich 4 Jahre war. Aber so einen Vater wünscht man sich doch. Scheinbar nicht unbedingt, weil der zweite Sohn hat ja mit seinem Vater ein richtiges Problem. Er macht ihm Vorwürfe. Wie kannst du dich nur so falsch verhalten, Vater? Wie denkt ihr über diese Geschichte aus der Perspektive des Vaters? Warum verhält man sich so? Warum lässt man nicht einfach den Jüngeren, der weg war, der das Ganze gut oder zumindest die Hälfte, ein Drittel verprasst hat, nicht einfach so stehen? Warum empfängt man so jemanden mit offenen Armen wieder? Läuft ihm sogar noch entgegen, als man ihn von Weitem schon kommen sieht? Vielleicht so als Nachgedanke. Er hat ihn gesucht. Er hat auf ihn gewartet. Ich will nicht sagen, er wusste, dass er kommt. Das wäre jetzt eine Vermutung. Aber er hat auf ihn gewartet. Und als er ihn von Ferne gesehen hat, hat er sämtliche Etikette fallen lassen, hat er sämtlichen Anstand hinten angestellt, weil als würdiger Vater läuft man nicht, zumindest nicht im damaligen Israel. Dann steht man und wartet und lässt erst mal kommen und dann fragt man, was willst du? Als Patriarch, als Familienoberhaupt. Und dieser Mann, dieser Vater, macht es ganz anders und schert sich überhaupt nicht um Tradition und um Ansehen und um das, was die anderen sagen könnte, sondern lässt seinen Gefühlen, seinem Herzen freien Lauf. Ist das richtig? Ist das falsch? Ist das dumm? Er hat es gemacht. Und diese Geschichte ist uns überliefert. Ich weiß nicht, ob es diese Person wirklich gibt. Es steht ja oder gab. Es ist ja ein Gleichnis. Aber gehen wir mal davon aus, es gab ihn wirklich, diesen Vater, der sich so verhalten hat. Was denkt ihr über so einen Menschen, der sich so verhandelt, der Gnade vor Recht ergehen lässt? Wie der ältere Bruder damit umgeht, haben wir gelesen. Er macht ihm Vorwürfe. Vater, wie konntest du nur so etwas tun? Warum verhältst du dich so dumm? Schau doch mal, was der andere gemacht hat. Wenn ihr richtig mitgelesen habt, hat er auch eine interessante Ansprache für seinen Bruder. Nämlich sein Bruder ist gar nicht sein Bruder. Das ist dein Sohn, aber nicht mein Bruder. Und Vater sagt auch nicht zu ihm. Er spricht ihn auch nicht an. Gar nicht. Keine Anrede. Kommt jetzt vielleicht nicht so raus, müsst ihr nachlesen. Also da habe ich euch gerade vorgelesen. Aber zwischen den beiden ist das Verhältnis kaputt. Und nicht erst seit jetzt, sondern ich behaupte mal schon die ganze Zeit vorher, hat es diese Beziehung nicht gegeben. Und deshalb bin ich auch das letzte Mal so auf den Gedanken gekommen, den ich ein bisschen ausgeführt habe. Eigentlich ist der andere, der Ältere, der wirklich Verlorene. Und der Vater war vorher wahrscheinlich mit seinen beiden Söhnen zusammen und doch wirklich, wirklich vereint. Sie saßen vielleicht wirklich alle drei zusammen an einem Tisch und der eine war schon in der weiten Welt, hat sich ein besseres Leben gewünscht und der andere war nur mit der Arbeit beschäftigt. Hat nur darauf geguckt, dass alles läuft, dass alle Sklaven funktionieren, dass das Gerät alles funktionierte, dass alles nach außen passte. Es muss sehr traurig gewesen sein für diesen Mann, für diesen Vater, mit zwei so verdorbenen, ungeratenen. Der eine war ja zumindest äußerlich noch akzeptabel. Aber mit solchen Menschen zusammen Hausgemeinschaft, Tischgemeinschaft zu halten, mit denen er keinerlei wirkliche, ehrliche Beziehung hatte, mit denen er sein Herz nicht teilen konnte, mit denen er keine wirkliche Gemeinschaft haben konnte. Und dann kommt dieser junge Schnösel, Sohn, daher und sagt, gib mir das Geld, gib's mir, steht mir zu. Stimmte sogar übrigens, stand ihm wirklich zu, als Erben. Er fühlt sich als Vater doch, weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht gut. Wenn du als Vater nur der bist, der mal eben rüberwachsen lassen soll. Und eigentlich hat er damit gesagt, Vater, ich will mein Erbe jetzt und eigentlich wäre es mir lieber, du wärst tot, weil ich brauche das Geld jetzt. Ich will es nicht für den Betrieb investieren. Ich möchte nicht mit dir zusammen sein. Ich will in die große, weite Welt hinaus und ich brauche dafür Geld. Wirklich indirekt hat er gesagt, mir wäre es lieber, du wärst tot, jetzt lebst du nun mal. Gib mir wenigstens das Geld. Mehr habe ich von dir nicht zu erwarten. Mehr will ich von dir auch gar nicht. Wir können noch ein bisschen über das Gleichnis nachdenken. Aber ihr wisst ja, ein Gleichnis will immer etwas zeigen. Und dieses Gleichnis will uns ja irgendwie diese Personen nahebringen. Aber diese Personen stehen ja für irgendwas, für irgendwen. Das ist keine große Kunst zu sagen, für wen der eine Sohn, für wen der andere Sohn und für wen der Vater steht. Und wenn wir heute über den Vater reden wollen, dann reden wir natürlich über unseren himmlischen Vater, dann reden wir natürlich über Gott. Und dann soll uns das auch zeigen, wie Gott ist. Unser Vater, der ja auch unterschiedliche Kinder, unterschiedliche Söhne hat. Die einen, die halt besonders fromm sind und die anderen, die vielleicht äußerlich nicht unbedingt etwas hermachen, für die äußerlich vielleicht keiner etwas geben würde. Und das habe ich euch jetzt nicht vorgelesen, aber das Gleichnis ist ja eigentlich das dritte Gleichnis. Es gibt ein Gleichnis von der verlorenen Münze und davor gibt es noch ein Gleichnis des verlorenen Schafes. Und davor, am Anfang des Kapitels 15, steht, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, sozusagen die wirklich verlorenen Söhne, um auf ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, für wen in diesem Gleichnis dann halt der ältere Sohn steht, nämlich für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die äußerlich Frommen, die den Betrieb aufrechterhalten, die äußerlich auch im Tempel sind, also beim Vater sind, aber die innerlich keinerlei Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann sagt Jesus, mit den anderen aber, mit den Zöllnern und Sündern, pflege ich Tischgemeinschaft, habe ich wirkliche Gemeinschaft. Und die Zöllner sind da sauer drüber. Und die machen das zur Anklage. Und Gott, der Vater, schämt sich nicht, den jüngeren Sohn wieder aufzunehmen. Und er schämt sich auch nicht, dich und mich in seine Gemeinde aufzunehmen. Und die Frage ist, was kannst du denn bringen? Was ist denn dein Anrecht, hier zu sein? Was hast du denn schon geleistet? Oder warum darfst du hier sein? Gott möchte mit diesen Sündern, ihr kennt das Schild, was wir an der Tür haben, alle Sünder willkommen, mit diesen Sündern Gemeinschaft haben. Aber nicht, weil sie Sünder sind, sondern weil sie bekennen, dass sie Sünder sind und weil sie Vergebung suchen. Der Jüngere hat sich überlegt, was mache ich denn? Was tue ich denn? Was sage ich denn, dass ich wieder zurückkommen kann? Hätte er das müssen? Er hätte ja eigentlich sagen können, weißt du was? Ich gehe einfach zurück. Und dann hätte er sagen können, hallo, hier bin ich. Was wäre passiert? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was passiert wäre. Aber hätte er ja mal versuchen können. Aber er hat sich ernsthaft überlegt, ich kann nicht einfach so kommen. Da ist etwas, das muss geklärt werden. Die Beziehung zu meinem Vater muss geklärt werden. Und ich möchte, dass diese Beziehung geklärt wird. Er sagte zu ihm, also er hat sich vorgenommen, zu ihm zu sagen, und das sagt er ja danach auch, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das ist übrigens auch wichtig, dass er nicht nur vom Vater gesündigt hat, dass er auch erkennt, es gibt eine höhere Instanz. Ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Nicht die Umstände waren so schlecht und ich komme jetzt wieder, weil es gerade meine Hungersnot gegeben hat oder alles andere, alle waren gegen mich. Ich habe gesündigt. Das Problem hat er erkannt. Das Problem war nicht sein schlechter Herr, danach hat er ihm das Schweinefutter vorenthalten hat. Das Problem war nicht, wie wir immer so sagen, der andere ist schuld. Ich habe gesündigt. Und dann sagt er noch ein bisschen weiter, ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu halten, heißen und mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er hat sich schon genau überlegt, eigentlich kann der Vater mich gar nicht annehmen. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Das macht keinen Sinn mehr. Ich habe gar kein Recht mehr, dein Sohn genannt zu werden. Aber ich möchte zu dir zurückkommen und ich möchte dir sagen, ich habe gesündigt. Wilhelm Busch hat eine ganz interessante Erklärung oder zumindest eine Anwendung dafür gemacht. Er hat gesagt, er schlägt in sich und nicht um sich. Ja, fand ich super. Solche Wortspiele liebe ich. Er schlägt in sich. Er schlägt in sich hinein. Ich habe gesündigt. Und er schlägt nicht um sich. Alle anderen sind schuld. Das kann Wilhelm Busch mit einem Satz. Hat er so toll gesagt, dass man merkt, die Einstellung dieses Jungen hat sich geändert. Und er wollte wirklich zum Vater. Er wollte nicht wieder zurück in den Betrieb. Er wollte nicht zu seinem Bruder. Er wollte nicht zu seinen Kollegen. Er wollte zum Vater zurück. Er hätte jetzt auch sagen können, ich habe Brüder. Ich habe mindestens einen. Mit dem lebe ich genauso lange, also den kenne ich genauso lange, er ist ja der Jüngere gewesen, der wird mich schon verstehen irgendwie. Nee, er wollte nicht zu seinem Bruder, er wollte wirklich zum Vater, weil er wusste, da gibt es Erbarmen, da gibt es Gnade. Da werde ich hoffentlich, wahrscheinlich, ziemlich sicher aufgenommen. Wenn die ganze Welt mich hier nicht mehr akzeptiert oder nur akzeptiert, wenn ich Geld habe, beim Vater, ich will dahin, ich will zurück zu meinem Vater, ich will diese Beziehung klären. Das muss geklärt werden, ich muss ihm sagen, ich war daneben. Und ich trage auch die Konsequenzen dafür. Das ist nicht einfach so mal, hallo, hier bin ich, sondern das ist ganz anders und das ist notwendig. Das ist wirklich notwendig, dass die Beziehung wieder in Ordnung gebracht wird. Und das war das Anliegen des Jüngeren. Und falls Vater ist sowieso, der Vater hat die ganze Zeit schon drauf gewartet. Aber der Jüngere hat es erkannt und ist damit zum gefundenen Sohn geworden. Und für den Vater war das so toll, ihr habt das ja gelesen. Er läuft ihm entgegen, er gibt ihm die ganzen Dinge wieder in die Hand, den Ring, die Schuhe, das Gewand, einfach um zu zeigen, nein, du brauchst deinen Satz gar nicht so zu vollenden. Weil wenn ihr das nochmal euch anschaut, so kann er seinen Satz, seine Formulierung, was er sich vorgenommen hat, gar nicht vollenden. Pass auf, es ist interessant. Er hat sich vorgenommen zu sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Den letzten Satz kriegt er gar nicht mehr raus. In dem Moment hat der Vater ihn schon in den Arm genommen. Also das lesen wir jetzt nicht, dass er ihn in den Arm genommen hat, aber das lesen wir schon, dass der Vater ihm einen Stopp gibt. Du brauchst dich vor mir, du sollst dich vor mir nicht erniedrigen. Es reicht, über gewisse Dinge brauchen nicht mehr gesprochen werden. Das hat der Ältere, oder das wird der Ältere mir nachher noch alles genug erzählen, habe ich schon letzte Mal drüber nachgedacht, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist noch eine ganz andere Geschichte, aber der Vater bricht es ab. Er will nicht, dass sich sein Sohn zum Knecht macht, dass er sich unnötig erniedrigt. Es ist vollkommen in Ordnung, dass er wieder da ist und über gewisse Dinge muss man auch nicht reden. Gewisse Dinge reichen einfach, wenn sie unter dem Blut Jesu wirklich getilgt und vergessen sind. Du musst nicht alle deine Sünden bekennen, um nachher, jetzt bitte in Anführungsstrichen, Seelenstriptease zu betreiben. Wenn deine Einstellung richtig ist, wenn die Beziehung wiederhergestellt werden muss, muss nicht jede einzelne Sünde auf den Tisch kommen. Die sind unter dem Blut Jesu Christi. Das heißt nicht, dass du Gott etwas vorenthältst, das heißt nicht, dass du gewisse Sachen noch beibehalten willst. Die Einstellung von beiden ist die absolut richtige. Und dann heißt es für den Vater, das ist so toll, es muss ein Fest geben und alle freuen sich mit. Ihr wisst, einer freut sich nicht, aber alle freuen sich mit. Alle Wirklichen, die dabei sind, die freuen sich von Herzen. Und ich glaube, für den Jüngeren war es auch eine Erleichterung, eine Sache. Du willst doch auch nicht alles erzählen, was passiert ist. Und ich glaube, es ist für dich in der Seelsorge oder wenn du dich mit jemandem aussprechen möchtest, auch einfach gut, dass du nicht alles sagen musst, aber alles sagen kannst. Alles sagen kannst. Du kommst in einen Raum, du bist zurück beim Vater und du weißt, du darfst alles sagen. Du darfst alles sagen und auch was du nicht sagst, versteht er. Und der Sohn stand bestimmt da und hat gedacht, als der Vater das abgebrochen hat, hat er bestimmt gedacht, Vater, wenn du wüsstest, was ich getan habe, das muss jetzt raus. Ich muss es einmal sagen, ich muss es dir bekennen. Aber wie der Sohn gedacht hatte, Vater, wenn du wüsstest, was ich getan habe, hat der Vater gedacht, Sohn, wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe, wenn du wüsstest, wie sehr ich dich liebe. Diese Sachen sind unter dem Blut, diese Sünden sind unter der Vergebung. Wir rechnen nicht auf wie nach dem Gesetz, wenn du das bei dem Älteren machen würdest. Der hätte dir jede einzelne Sünde vorgehalten, jede einzelne Sünde hättest du abbezahlen müssen und hätte dir 3 Jahre Bewährung gegeben. Und so rechnet Gott nicht. Und doch hat Jesus alle, jede einzelne Sünde bezahlt. Aber ich glaube nicht, dass einer von uns jede einzelne Sünde vor Gott bekannt hat, weil du kennst deine ganzen Sünden noch gar nicht. Du weißt gar nicht, was du und was ich alles so getan haben, was falsch vor Gott ist. Aber mit der Einstellung, und das sind keine leeren Worte, das ist kein Blabla, das ist kein nachgesprochener Text, kein Bekehrungsgebet, was man aus irgendeiner Zeitung mal rausgeschrieben hat oder irgendwo mal gehört hat, was man einfach nachspricht, wie eine Formel, sondern das ist ein Herzensanliegen dieses jungen Mannes, dass er dem Vater sagt, ich bin ein Sünder und es nicht auf die Umstände oder sonst irgendwas schiebt, sondern es auf sich selber bezieht und es ihm selber sagt und dann wirklich auch vollkommene Vergebung und Wiederherstellung erfährt. Das ist nicht klein-klein, sondern das ist wirklich eine Sache der Beziehung und der Freude und der Wiederherstellung. Es ist wunderbar. Er braucht sich nie Gedanken machen, der Vater weiß das und das ja noch gar nicht. Und wenn ich ihm das noch gesagt hätte, dann hätte er mich vielleicht doch nicht angenommen. Das brauchst du nicht bei Gott. Gott kennt dich, der Vater kennt dich und er freut sich, dass er zurückgekommen ist. Er lief ihm ja regelrecht entgegen, wir haben es gelesen, und hat sich die ganze Zeit nach diesem Menschen gesehnt. Gesehnt danach, dass sein Sohn zurückkommt und nicht nur äußerlich zurückkommt, sondern wirklich vom Herzen zurückkommt. Und es ist passiert. Ich weiß nicht, wie viele Jahre dazwischen liegen. Ich kann es euch nicht beantworten. Aber so Geld verprassen, das dauert schon mal eine Zeit lang. Und so bis eine Hungersnot kommt und bis danach er danach bei dem Hirten, danach auch die Schweine, das dauert schon eine Zeit lang. Der Vater hat ihn nicht aufgegeben. Der wird auch dich und keinen von uns aufgeben, wenn du mal eine gewisse Zeit lang weg von ihm bist. Aber wie der Vater darüber denkt und was für Trauer in seinem Herzen ist, wenn du entweder nur äußerlich bei ihm bist, immer schön den Gottesdienst besuchst und doch nicht im Herzen bei ihm bist oder ganz weg von ihm bist, ist noch ein ganz anderes Thema. Aber er sucht und erwartet und er will es auch zeigen. Der Vorwurf vom Anfang, dieser nimmt Sünde an und isst mit ihnen, ist für Gott kein Vorwurf, sondern ein Prädikat. Das sagt er, klar mache ich das. Ich nehme Sünde an. Bußfährt die Sünder, nicht weil sie Sünder sind, sondern weil sie ihre Sünde bekennen und weil sie Hilfe, Vergebung für ihre Sünden suchen. Deshalb nehme ich sie an, weil es bei mir Gott Gnade gibt. Stell dir mal vor, es wäre nicht so. Stell dir mal vor, du würdest zu einem Gott kommen, jeden Sonntagmorgen ist Sünden aufzählen. Du kämst hier rein und dir würden erstmal die Sünden der letzten Woche aufgezählt und dann müsstest du die irgendwie abarbeiten. Ja, hallo? Ist das mein Gottesbild? Ist das unser Gottesbild von einem Gott, der straft, um Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten? Gott hat die Gerechtigkeit erfüllt, indem er sie erfüllt hat. Was ist aus dem Geld geworden? Der Vater hat ja jetzt nichts mehr, weil er hat es ja alles dem Sohn gegeben. Gut, er hat jetzt einige Denare, was auch immer da die Währung war, weniger. Aber er hat etwas gewonnen, was er vorher mit keinem Geld der Welt kaufen konnte, nämlich das Herz seines Sohnes. Wie er es gewonnen hat, ob er gebetet hat die ganze Zeit, kann ich nicht sagen, ich sehe jetzt nicht, dass irgendetwas besonders passiert ist, außer dass er auf ihn gewartet hat und dass er ihm wirklich begegnet ist. Aber der Vater ist vielleicht materiell ärmer geworden. Das ist genauso, wenn wir sagen, der Teufel ist der Herr der Welt, dann können wir auch sagen, da gehört Gott ja hier gar nichts mehr, was wir so sehen. Aber das ist nicht das in der Währung, in der Gott rechnet. Es ist größere Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die der Sünde, der Buße nicht bedürften. Jeder, der zu Gott kommt, macht Gott ein Stückchen weit reicher, weil Gott eine andere Währungseinheit hat, in der er rechnet. Weil Gott sich freut über Sünder, über Menschen, die Buße tun, weil er sich freut über Menschen, die mit ihm Gemeinschaft haben wollen, weil er nicht in Euro und Dollars oder sonst irgendwas rechnet oder in Landgütern besitzen, sondern weil er in Menschenherzen rechnet. Und dieser Mensch, dieser Zurückgefundene, ist für ihn so kostbar, dass ein riesiges Fest gemacht werden muss, dass der beste Ochse, Bulle oder was auch immer geschlachtet werden muss, dass es ihm total egal ist, was das jetzt noch kostet. Menschen denken natürlich anders, aber Gott denkt so, kein Preis zu hoch. Keine Fragen, keine Vorwürfe, keine Forderungen, keine Worte, keine Erklärungen, keine Rechtfertigung. Jetzt muss es ein Fest geben. Das war für den Vater absolut klar. Es muss jetzt ein Fest geben. Das muss gefeiert werden. Freut ihr euch, wenn ihr jemanden seht, der wirklich von Herzen Buße tut? Oder habt ihr so einen Gedanken, meint er es wirklich ernst? Wie lange wird das halten? Freut ihr euch auch, wenn ihr hört oder lest oder seht, dass eine Beziehung wieder in Ordnung kommt? Oder seid ihr ein Stückchen weit neidisch, fühlt euch dann an der Seite, wenn ihr denkt, ja gut, wenn er jetzt mit dem, dann ist mit mir irgendwie, werde ich zurückgestellt. Der Vater kann sich einfach nur freuen und es steht da, alle feierten mit. Ich hoffe mal, die freuten sich auch mit, aber wir lesen zumindest von einem, der sich nicht freute. Und das ist sein Bruder, der sich nicht freute. Das ist traurig, ne? Wenn einem deiner Brüder oder einer deiner Schwester oder von einem von uns hier etwas Gutes widerfährt, sollten sich alle mitfreuen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ist ein dummer Spruch, aber es ist ein wahrer Spruch. Sollte wahr sein, dass du dich mit deinem Bruder, deiner Schwester freuen kannst, wenn sie etwas Tolles erlebt, wenn sie etwas erlebt, was sie Gott, dem Vater, wieder näher bringt, wieder in Beziehung bringt, wieder die Gemeinschaft herstellt. Man kann sich natürlich auch freuen, wenn einer eine Gehaltserhöhung kriegt mit dem anderen. Ist auch nicht schlecht. Aber wenn er etwas mit Gott erlebt, wenn du merkst, eine Beziehung, die die ganze Zeit irgendwie kaputt oder grenzwertig war, wird wieder hergestellt. Dass da wirklich Freude da ist unter uns für den anderen, auch wenn wir so direkt gar keinen Vorteil davon haben. Den letzten Gedanken für heute und dann ist auch Schluss mit dem verlorenen Sohn. Danach gibt es mal wieder ein anderes Thema. Ja. Was macht Gott eigentlich mit dem einen, der sich nicht freut? Also klar, Gott, aber was macht der Vater mit dem einen, der sich nicht freut, hier in diesem Gleichnis? Lässt einfach vor der Tür stehen. Wer nicht will, der hat schon. Ich glaube, ihr habt auch gelesen, was er mit dem macht. Er verlässt das Fest, geht zu ihm raus und bittet ihn, komm du doch auch mit rein. Komm du doch auch mit rein. Freu dich doch mit deinem Bruder. Weil der war tot. Der war nicht mehr präsent. Der war wie tot in diesem fremden Land, wo er in die Welt gegangen ist, wo er erwartet hat, so viel da zu finden. Und auch er erkennen musste, es war nichts. Das war die ganze Zeit, war er wirklich wie tot. Wir hatten nichts von ihm. Und jetzt ist er lebendig geworden. Du solltest aber fröhlich sein, ist Vers 32. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Gott geht sogar zu dem, der auf Stur stellt, der hochmütig ist, der vielleicht auch ein Stückchen stolz ist, der erwartet, dass Gott, der Vater, sich anders verhält, geht Gott sogar noch hin und sagt ihm, weißt du, ich möchte auch mit dir reden und ich möchte auch dich auf diesem Fest mit dabei haben. Gott möchte auch den anderen haben. Du musst nicht erst in der Gosse gelandet sein, damit Gott dich ruft, sondern du kannst auch ziemlich hochmütig und stolz sein, weil du gewisse Sachen halt tust, weil du halt eine gewisse Gewerksgerechtigkeit an den Tag legst, weil du halt eine gewisse Gabe hast, weil du einen gewissen Dienst ausgeführt hast und meinst, deshalb steht dir halt eine besonders gute Behandlung von Gott zu. Und dann du dich vielleicht durch so einen anderen zurückgesetzt fühlst und stolz da bist und sagst, da gehe ich nicht mehr hin. Auf diese Feier kann der gefälligst mit der ganzen Versammlung alleine gehen. Also zusammengehen, ohne mich gehen. Da bin ich zu stolz zu. Habe ich das Recht drauf. Da brauche ich mich nicht sehen lassen mit solchen, warte nochmal, zurückblättern, mit solchen Sündern habe ich keine Gemeinschaft. Never. Und Gott ruft auch den. Und Gott sagt ihm, komm, komm auch du und freu dich mit uns und feiert mit uns. Die Zeit ist abgelaufen und das ist gut. Weil ich kann euch nämlich nicht sagen, wie sich der Ältere entscheidet. Ich weiß es nicht. Vielleicht bleibt er vor der Tür und vielleicht kommt er mit rein. Ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht. Wir können spekulieren. Aber ich weiß eins, der Vater ruft ihn und er ruft ihn wirklich von Herzen. Er will beide Brüder. Und ich freue mich, dass diese Geschichte offen bleibt, weil wenn du einer von den stolzen Hochmütigen bist, musst du diese Geschichte auch für dich zu Ende schreiben. Aber ich weiß, Gott ruft, der Vater ruft und ich weiß, auch du, stolzer, hochmütiger, selbstgerechter, leistungsorientierter, wirst von Gott mit offenen Armen empfangen, wenn du kommst. Stehen wir auf und beten wir noch miteinander. Ja, Herr Jesus, wir danken dir. Du siehst alle deine Kinder, die vermeintlich Guten, die vermeintlich irgendwo in Sünde gefallen sind und es vielleicht auch wirklich getan sind, wie den Jüngeren hier, die sich etwas auf ihre Leistung einbilden, die gar nichts zu bringen hat. Und wir lesen, ein Vater hatte zwei Söhne, alles beides seine Söhne, aber wie stehen wir als Söhne, als Töchter vor dir? In welcher Gemeinschaft dürfen wir uns aufhalten, sollen wir uns aufhalten und wie leben wir das wirklich aus? Wie sieht wirklich unser Leben aus? Worauf bauen wir? Und wir danken dir für solche Gleichnisse, die uns etwas zu sagen haben, die uns auch Mut machen, zurückzukommen und die uns helfen, dich, den Vater, zu verstehen. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass das Wahrheiten sind, die uns durchtragen, dass wir uns nicht nur schöne Geschichten, Märchen erzählen müssen, sondern dein Wort unseres Fußes Leuchte ist auf unserem Weg. Und so gib einfach viel Gnade, wie wir das Erkannte in unserem täglichen Leben umsetzen. Dir wollen wir danken, dir wollen wir vertrauen und die Ehre geben. Amen.